Welcome to Starkey Experts, dem Hörakustik-Podcast des Starkey Education and Training Teams.
Und wir starten mit einem kurzen Ausflug in den Bereich der Klima- bzw. Heizungs- und Heiztechnik. Wenn die Tage kürzer werden und die Außentemperatur sinkt, dann werden überall wieder die Heizungen eingeschaltet. Egal, ob das eine Gas-Etagenheizung ist, eine Fußbodenheizung, Erdwärme, Nachtspeicher, keine Ahnung, oder auch ein Ofen, ganz egal. Hauptsache, es wird Energie in Form von Hitze abgegeben. Damit das wiederum möglichst effektiv ist, sollten im gleichen Zuge Fenster geschlossen sein, sonst würden ja große Teile dieser Energie ungenutzt nach außen entweichen, also verschwendet werden, was dann wiederum auf die Heizkostenrechnung geht. Deswegen wird von Energiesparfüchsen zum Beispiel Stoßlüften propagiert, also kurze intensive Phasen der Frischluftzufuhr, ohne dass Räume ganz auskühlen. Einen weiteren Nachteil haben geöffnete Fenster auch. Es kommt Lärm in die gute Stube, das kennt ihr. Jeder, der mal an einer vielbefahrenen Straße oder auch an einer Bahnlinie gewohnt hat, weiß, wie belastend und anstrengend das auf Dauer sein kann. So, jetzt lasst mich mal eine provokante Frage stellen. Würdet ihr, nur um auf aktives Lüftungsverhalten verzichten zu können, hohe Energiekosten und einen permanenten Lärmpegel akzeptieren? Natürlich nicht. Ihr merkt schon, worauf ich hinaus will. Warum greifen wir dann in der täglichen Arbeit auf offene Schirmchen zurück und montieren diese auf hochwertige Hörsysteme? Das wäre ja so, als würden Fensterbauerinnen und Fensterbauer ein großes rundes Loch in ein Glas fräsen, damit auch immer schön Zug herrscht. Das macht irgendwie keinen richtigen Sinn. Damit darf ich euch zur heutigen Starkey Experts Podcast Folge begrüßen. Mein Name ist Jan Balmes und ob das alles haltlose und hanebüchende Behauptungen sind, bis wann eine Anpassung als offen gilt und was wir noch im Alltag alles so beachten können, weiß mein heutiger Gast, Matthias Paar vom Messanlagenhersteller Akustikon. Moin Matthias, sehr, sehr cool, dass du da bist.
Ja, moin, vielen Dank für die Einladung. Coole Einleitung.
Trifft es das ein bisschen oder ist es total fernab vom Schuss?
Ja, ich habe schon sehr gelacht, aber es geht schon so in die richtige Richtung. Ja, das trifft das schon ganz gut.
Ja, einerseits geht Energie verloren, andererseits haben wir Kunden im täglichen vor uns sitzen, die sagen, die sich über Störlärm und Sonstiges, ich will nicht sagen beschweren, vielleicht oder zu Recht beschweren. Und ab und an hat das ja mit der Otoplastik zu tun, oder?
Ja, auf alle Fälle. Ich würde mal behaupten, in überwiegender Mehrzahl der Fälle wird es die Otoplastik sein.
Okay. Das kannst du behaupten, weil du da einen großen Erfahrungsschatz in dieser Richtung hast. Nimm uns doch mal mit. Wer bist du? Das wissen wir jetzt, Matthias Paar, aber was machst du und ja, was ist so der Bestandteil deiner täglichen Arbeit?
Jawohl, also ich bin Matthias Paar, bin schon seit 1996 Hörgeräteakustiker, arbeite jetzt allerdings schon seit 1999 für die Firma Akustikon. Anfangs eigentlich mal nur eingestellt, um ein bisschen Service- und Support-Dienstleistung zu erfüllen. Hat mich aber mein Chef relativ schnell in die Bütt geschickt, wie man das bei uns sagt. Und jetzt mache ich halt seit bestimmt 15 Jahren Training. Trainer für unser Produkt, aber auch Training für Hörgeräteanpassungen im Allgemeinen, Training für neue Anpassstrategien und auch Training im Bereich Otoplastik und Ohranbindung von modernen, zeitgemäßen Hörsystemen.
Und damit passt du heute perfekt hier rein. Ich kann mich an einen kurzen, aber sehr guten Workshop erinnern, den du mit uns Produkttrainern in Hamburg von Starkey mal gemacht hast. Da kamst du auch mit einem Rollkoffer und einer gut verpackten Arkam an und hast mit In-Situ-Schläuchen hantiert und uns ein kleines bisschen nochmal vor Augen geführt, was denn so eine Otoplastik je nach Bohrungsgröße für einen Sinn ergibt oder eben auch nicht mehr. War eine spannende Sache.
Ja, freut mich. Danke.
Ja. Das haben wir mit in die tägliche Arbeit mit aufgenommen. Es ist ja auch wichtig. Es macht ja keinen Sinn, irgendwie hochwertige Hörsysteme zu verkaufen und dann mache ich da ein Schirmchen drauf, glaube ich, einfach weil, ja, dann brauche ich mich nicht zu beschweren, wenn die Zufriedenheit nachher nicht im Verhältnis zu den Kosten steht, die der Kunde vielleicht investiert hat. Also es ist, glaube ich, auch in dem Gedanken, sage ich mal, wirklich ein Kundenbindungstool und ein Zufriedenheitstool, hier auch auf eine gute Otoplastik zu achten.
Absolut, absolut. Am Ende sollte es immer nur eine Ausweichlösung sein oder eine Notlösung, wenn halt mein Fachwissen oder alles andere Praktische einfach nicht mehr greift. Also mein letzter Ausweg sozusagen. Ich würde es nicht komplett verteufeln, aber ich gebe dir schon recht, wir sollten, was diese Qualität angeht, auch schon aus Handwerkssicht da ein bisschen hinterher sein in unserer Branche.
Lass doch mal Butter bei die Fische geben. Wie würdest du sagen, oder wie groß darf eine Bohrung sein? Gibt es da so einen goldenen Wert oder schwankt das immer ein bisschen? Wie groß darf eine Bohrung sein, bis ich von einer Feature-Wirkung sprechen kann und bis die gänzlich dahin ist?
Ja, da gibt es zwei Dinge, die man schon mal unterscheiden muss. Das ist nämlich einmal den Durchmesser einer Bohrung. Über den reden wir immer. Ja, mhm. Den kann ich auch in jeder Fitting-Software auch zur Not sogar voreinstellen. Mhm. Den haben wir gelernt, den sehen wir auf unseren Bestellformularen. Aber mindestens genauso wichtig ist halt die Länge der Bohrung, weil diese zwei Dinge gehören immer zusammen. Und deswegen kann man nicht immer so ganz pauschal sagen, eine Bohrung darf nur so und so einen Durchmesser haben, damit sie etwas macht oder nicht macht, sondern es ist immer eine Kombination. Ein Beispiel, wenn ich jetzt eine Folienorthoplastik mache, ja, ist ja nichts anderes wie, ich sag mal, eine etwas dicker gefertigte Ideo-Schale und mache dann in diese Folie vorne eine 1 mm Bohrung rein, dann ist diese Bohrung je nach Folienstärke 1 mm, vielleicht 2 mm lang, dann ist diese Bohrung quasi offen. Dann ist das so, wie wenn ich eine frühere Standard-HDO-Orthoplastik da ein 2,5-3 mm Loch reinmache. Also so ganz pauschal kann man es nicht an den Größen festmachen, sondern es ist immer eine Mischung aus Durchmesser und Länge. Ich sag mal, in dem Moment, wo ich keine schallbeeinflussende Maßnahme von dieser Bohrung erwarte, also das, was du am Anfang in deinem Einspieler gesagt hast, Fenster auf, Energie raus und unerwünschte Kram rein. Wenn ich so eine Bohrung mir betrachte, wenn das mein Ziel ist, dann muss es heißen, je länger und je dünner sie ist, desto besser. Aber man darf halt auch nicht vergessen, wenn sie drinne ist, um eben das Ohr, man nennt es zwar Belüftungsbohrung, aber letztendlich ist es eine Druckausgleichsbohrung, weil Luft geht durch die Bohrung kaum durch, also da findet kein Wärmeaustausch statt oder sowas, sondern da eher Druckausgleich. Da muss natürlich derjenige, der so eine lange, kleine Bohrung am Ohrstück trägt, auch in der Lage sein, die zu pflegen. Also, und das zeigt die Praxis halt oftmals, kleine Bohrungen sind nett. Ja. Aber wenn man die Akustiker fragt, wie viele von denen sind offen, wenn der Kunde zum Service kommt, dann werden sie schmallippig und sagen, ja, so jede zweite oder noch häufiger sind zu.
Da hätte ich mir jetzt auch eine kritische Nachfrage erlaubt an der Stelle, inwiefern das praktikabel ist für den Alltag. Ja. Aber wir reden ja erstmal von den akustischen Gegebenheiten, von akustischen Idealen. Und da wird die Aussage, glaube ich, sehr, sehr klar.
Also nochmal zurück, nochmal zur Größe. Also wenn ich, egal ob das jetzt eine RIG-Orthoplastik ist, ob das eine IDO-Orthoplastik ist oder ob das eine Standard-HDO-Orthoplastik ist, Teile der Schale oder der Form sind ja meistens mindestens mal 1 cm lang. Auch bei einer Folie, der Rand nämlich. Und wenn ich dann halt Bohrungen da reinmachen möchte, die keine Schall- oder Feature-beeinflussende Wirkung mit sich bringen sollen, dann muss einem einfach nur bewusst sein, dann muss diese Bohrung am Rand verlegt sein, ähnlich wie ein langer Kanal im IDEO-Gerät. Also die darf da nicht vorne einfach nur durchgestochen werden, sondern dann in der heutigen 3D-Fertigungszeiten überhaupt gar kein Thema. Die programmieren dann einfach einen 0,8 mm dicken Schlauch an die Schale dran.
Sehr cool, ja. Damit umgehe ich so eine mögliche Hürde, ja? Sehr gut.
Ja.
Sehr gut. Ich kann mich noch erinnern, du sagtest ja gerade eben auch schon, du würdest jetzt auch Schirmchen nicht gänzlich verteufeln wollen, zumindest in Teilen. Nein. Ich kann mich daran erinnern, dass du, glaube ich, auch sagtest, als du in Hamburg bei uns warst, ein gut sitzendes, geschlossenes Schirmchen kann auch verwendet werden. Oder habe ich dich jetzt da falsch zitiert?
Nein, da hast du mich absolut richtig verstanden. Im Prinzip geht es doch darum, wir wollen das Ohr mit dieser Provisorium oder mit der Orthoplastik möglichst abschließen. Mhm. So. Und in dem Moment, wo die Gehörgangsform das zulässt, dass ein Dom rundherum anliegt und praktisch das, was vorm Dom von dem, was hinter dem Dom liegt, mechanisch abschließt, dann ist die Funktionsweise dieses geschlossenen Schirms genau die gleiche Funktion wie eine maßgefertigte geschlossene Orthoplastik. Ja. Man muss halt nur als Anwender logischerweise halt immer prüfen, A, ist das Ohr dafür geeignet, B, kann der Kunde das reproduzierbar immer wieder gleich einsetzen. Und gerade bei RIG-Systemen ist es oftmals so, wenn da nicht die Länge des Hörers und die Biegung des Schlauches optimal mit dem Gehörgang übereinstimmt, dann erreiche ich das dann halt nicht reproduzierbar. Aber in dem Moment, wo das reproduzierbar funktioniert, geschlossenen Dom, schließt den Gehörgang schön tief drinnen, also Dom sitzt zwischen erster und zweiter Krümmung, dann ist das genauso eine perfekte Ohrenbindung, was das angeht, also akustisch angeht, wie eine maßgefertigte Autoplastik.
Genau, cool. Jetzt werden wahrscheinlich einige sagen, naja, ein Schirmchen wird vor allem aus Bequemlichkeit verwendet, beziehungsweise weil vielleicht auch der Eindruck entsteht, dass bei jetzt nicht hochgradigen Verläufen eines Hörverlustes einfach auch das Thema Okklusion tendenziell besser in den Griff zu bekommen ist als mit einer Otoplastik, die mehr Material im Ohr hat, die mehr Auflagefläche hat. Kann ich verstehen ein Stück weit. Jetzt haben wir auch immer dieses Thema, dass wir sagen, Leute, um wirklich alles aus unseren Hörsystemen rauszuholen, muss das Ding eigentlich so geschlossen wie möglich sein. Jetzt habe ich auch noch so ein kleines, ja, oder mittelgroßes Akustikerherz in meiner Brust. Ich habe den Kram ja selber auch lange Zeit im Fachgeschäft gemacht und sage, naja, ich kann es aber auch verstehen, wenn man sagt, okay, gerade so diese Okklusion ist ja ein großes Thema. Wir haben gerade eben schon drüber gequatscht und da hast du sehr, sehr coole Möglichkeiten genannt, wie man einer Okklusion auch noch anders zu Leibe rücken kann. Würdest du uns da nochmal alle mitnehmen, bitte?
Ja, ich versuche das mal auf die Schnelle in der Kürze der Zeit ein bisschen auf den Punkt zu bringen.
In der Kürze liegt die Würze,
also ja. Ja, genau. Also, Okklusion, die wir ja hier umschreiben, ist ja eher die Otophonie oder Autophonie der eigenen Stimme. Also das ist ja eigentlich das, was wir an der Front über Okklusion sprechen, was nichts anderes heißt, in dem Moment, wo der Kunde selbst Geräusche macht oder spricht, hat er eine überlaute Wahrnehmung des eigenen Gesprochenen oder des Kauens oder was auch immer.
Korrekt.
Und jetzt muss man sich einfach nur angucken, wie findet denn da die Schallübertragung statt? Weil wenn ich nichts im Ohr drin stecken habe, tue ich ja trotzdem reden und kauen. Mhm. Also das heißt, es ändert sich an meinem Ablauf erstmal nichts, außer dass ich einmal das Ohr offen habe und beim anderen habe ich halt das Ohr zugemacht.
Ja.
Und das liegt einfach daran, Unterkiefergelenk und Oberkiefergelenk oder Oberkiefer sind halt am Gehörgang dran. Unterkiefer vorne in Form vom Kiefergelenksköpfchen, Oberkiefer in Form von unserem knirscheren Gehörgang. Der liegt nämlich in unserem Oberkiefer. Und wenn ich jetzt halt spreche, sind diese zwei Knochen die Knochen, die am meisten scheppern und rütteln. Und wenn was scheppert und rüttelt und kommt an Luft, dann bringt es Luft in Bewegung. Und wenn sich Luft bewegt, dann entsteht Schall. Und hier sollte man halt ein bisschen auch für die Praxis dann später feststellen. Dieses Verhältnis, wie viel anteilig der knöcherne Teil an Okklusion beiträgt und das Kiefergelenksköpfchen, ist nicht bei jedem Mensch gleich. Ich spreche da immer in der Praxis so zwischen 75% und 90% macht das Kiefergelenk. Und zwischen 25% und 10% macht der knirschende Gehörgangsteil. Das heißt, wenn ich diesen großen Anteil, den mein Kiefergelenk mit einspeist, wenn ich den irgendwie eliminiert bekomme, dann ist es für den Menschen, der das Hörgerät dann trägt, A, viel weniger belastend, was noch aus dem knirscheren Teil kommt, oder vielleicht sogar so gering, dass es in Kombination mit dem Hörgerät gar nicht mehr auffällt. Also dass praktisch das Hörgerät an den Stellen sowieso mehr Energie liefert als das, was da selbst rauskommt. Und dann spielt es keine Rolle mehr. Dann ist es ja wie eine Verdeckung.
Mhm.
Das heißt, wir kriegen das Problem nicht immer in den Griff, aber zu einem sehr großen Anteil, wenn wir es schaffen, irgendwie den Unterkiefergelenksäumel aus dem Spiel zu nehmen.
Ja.
Und das schaffen wir halt, wenn wir entweder Otoplastiken fertigen, die erst hinter dem Ansatzpunkt des Kiefergelenks sitzen, was nichts anderes ist wie ein geschlossener Dom.
Ganz genau.
Mit dem Hörer tief reingesteckt.
Ja.
Deswegen sind wir da auch immer so erfolgreich in der Ausprobe. Und jetzt muss ich es dann halt einfach schaffen, eine Otoplastik zu fertigen, bei der der Verschluss des Gehörgangs eben hinter diesem Kiefergelenk erst stattfindet. Das ist meistens irgendwo zwischen erster und zweiter Krümmung. Die müssen auch nicht unentschlankt sein jetzt aufgrund dieser Tatsache. Also die Orthoplastiken enden nach wie vor im Innenradius maximal zweite Krümmung, nicht weiter. Ausnahmen sind nur tiefsitzende Gehörgangsgeräte, weil da stresst das nicht, weil die sitzen kaum noch im knorpeligen Teil und da habe ich auch kein Tragekomfortproblem. Und wir müssen dafür sorgen, dass dieser Kiefergelenksansatzpunkt 100% von der Orthoplastik getrennt wird. Also das heißt, man muss eher großflächiger an der Stelle, wo das Kiefergelenk ansetzt, nicht nur eine Kuhle reinfräsen, sondern eigentlich muss man da an dieser Stelle den Gehörgang von der Orthoplastik trennen. Und das kriegt man am besten hin, wenn man großflächig in dem Bereich nach außen Orthoplastik abträgt. Mhm. Bei HDO, RIC ist das unproblematisch. Bei IMOR-Geräten muss man ein bisschen, da brauchen wir ein bisschen mehr Know-how, da muss man ein bisschen detaillierter arbeiten, aber selbst da geht es. Aber da braucht man dann halt wirklich ein bisschen Erfahrung und die kriegt man halt nur über Routine.
Routine und dementsprechend über Übungen und Workshops. Und absolut. Da hast du ja auch schon gesagt, da bietet ihr auch was an. Ich war gerade eben ganz, ich hätte jetzt beinahe gesagt, ganz aufgeregt. Also ganz positiv, dass ihr das noch macht. Und du hast schon gesagt, diese Workshops dazu, wo ihr es dann, ich glaube, du sagst, es ist ein Zweitagesseminar, ist es sogar.
Genau,
ne?
Ja, ist ein Zweitages.
Dann wirklich von der Pike auf erstmal Abformung, die eigene Arbeit bewerten, wenn ich dich richtig verstanden habe. Und dann eben da wirklich gemeinsam dran zu arbeiten, am eigenen Leib zu erleben. Das ist, glaube ich, auch ganz wichtig, das wirklich mal selber zu wahrzunehmen und zu hören, was so eine Orthoplastik im eigenen Kopf bewirkt. Und da bin ich sehr froh, dass du gesagt hast, ihr macht das noch. Ich greife vorweg und sage, in die Shownotes werden wir einmal die Kontakte, also eure Homepage jetzt in dem Fall, auf jeden Fall mal reinschreiben. Denn es sind keine öffentlichen Workshops, die ihr gerade ausschreibt. Aber du sagtest, wenn ich jetzt Interesse daran habe, also wenn ihr jetzt da draußen zuhört und sagt, Mensch, eigentlich wäre das mal so ein Thema, um unsere Arbeit am Standort auch nochmal zu stärken und da wirklich nochmal Know-how zurückzugewinnen, dann kann man sich bei euch melden und dann könnt ihr einen individuellen Workshop gestalten, oder?
Genau, da kommen wir sogar zum Kunden vor Ort. Wir haben alles Equipment portabel. Also wir sind da noch nicht mal darauf angewiesen, auf das Material zurückzugreifen, was der Kunde vor Ort hat. Machen wir aber auch gern. Aber wir wollen ja auch zeigen, wenn es nicht passt, das Material, wie das Material beschaffen sein müsste, um es zukünftig hinzubekommen.
Ja, auch das hat man ab und an, dass man vielleicht was am Material ändern muss. Ja, tatsächlich.
Genau.
Finde ich richtig gut. Auch bestimmt bei euch da draußen im Fachgeschäft, ihr habt gemerkt, in den letzten anderthalb Jahren ist auch der Anteil von Im-Ohr-Hörsystemen mehr geworden. Die Nachfragen sind mehr geworden aufgrund des Tragens. Mund-Nasen-Schutz wisst ihr genauso gut wie ich. Jetzt sitzen Im-Ohr-Hörsysteme, wenn sie jetzt zum Beispiel von Starkey kommen sollten und dann auch noch eine Funkanbindung haben, beispielsweise eher am äußeren Gehörgang. Also ein perfekter Inhalt, aber nicht nur für Im-Ohr-Hörsysteme, sondern tatsächlich auch für klassische Orthoplastiken, wenn ich wirklich hier der Okklusion zu Leibe rücken will. Ohne dass eben negative akustische Effekte zu Tage treten. Richtig coole Inhalte. Ich finde es toll.
Ja, da kann man richtig was machen damit, auf alle Fälle.
Ganz genau. Vor allem, wenn Hörverluste auch, wie soll ich sagen, geringer werden, wenn Kunden früher kommen zu uns ins Fachgeschäft, weil sie vielleicht durch viele coole Funktionen irgendwo sich auch angesprochen fühlen und so ein bisschen, ja, wir arbeiten dran, dieses Stigma abzubauen, früher kommen und dementsprechend noch nicht so einen, wie sagen die Amis, so einen profounden Hörverlust haben, der auch im Tieftonbereich schon jenseits der 50 dB liegt, dann, das sind ja meistens die auch da in dem Bereich Probleme haben, dann kann man die auch schon wunderbar abholen. Jetzt möchte ich hier mal ganz kurz was einschieben, nämlich unseren USP der Woche. Du kennst ihn schon, ich tippe hier mal drauf.
USP der Woche.
USP der Woche, ihr wisst, einmal die Woche bringen wir euch da so eine Funktion als Beispiel, von der wir glauben, dass sie bei Starkey eben besonders gut funktioniert oder auch so ein kleines bisschen eigenständig ist. Und da habe ich euch diese Woche den Edge-Modus beziehungsweise auch eine Sprachsteuerung mitgebracht. Wir haben nämlich in unseren Hörsystemen einen Thrive Assistant und das bedeutet, jeder, der von euch eine Alexa hat zum Beispiel, der weiß, dass zu Hause Dinge per Sprache bedient werden können und das können auch Hörsysteme. Und ein sehr gutes Beispiel, wir haben es euch auf der EuHA gezeigt, indem ich, wenn ich jetzt auf meine Hörsysteme tippe, per Doppeltipp und ein Beschleunigungs- oder Neigungssensoren das feststellen und dieser Thrive Assistant aktiviert wird, dann kann ich meine Hörsysteme per Sprache steuern. Das ist ja wohl eine ziemlich moderne Funktion irgendwie. Und wenn ich auch dann noch gleichzeitig meinen Rasenroboter losschicken kann per Hörsystem, auch das, obwohl ich gar nicht zu Hause bin, dann sind wir ein bisschen im Hier und Jetzt angekommen und vielleicht steht auch schon die Zukunft vor der Tür. Bist du da sehr skeptisch, Matthias, bei so Funktionen oder wie stehst du denen gegenüber?
Überhaupt nicht. Ich glaube, dass es für diese ganzen Dinge immer eine riesengroße Fanbase gibt und ja auch eine Möglichkeit uns gibt, das Produkthör System von dieser klassischen Hörhilfe, Prothesen, Charakteristiken bis hin weg zum Lifestyle, Headset, Streaming, Schnurlos, Kopfhörer, was auch immer. Also das kann nur von Vorteil sein. Ja. Das ist imagefördernd. Es wird immer Leute geben, die dann sagen, brauche ich nicht, will ich nicht. Ja, das habe ich aber bei meinem Auto auch. Da habe ich auch Funktionen drin, die ich nicht brauche, nicht will und die mit dabei sind.
Die sind halt drin. Und für mich wird die ganze Sache perfekt, wenn du auf der einen Seite wirklich Dinge hast, die dich auch abseits eines Ausgleichs des Hörverlustes irgendwo im Alltag begleiten, von denen du einen Mehrwert hast und dann gleichzeitig, und dann sind wir auch wieder hier bei unserem Thema, gleichzeitig ein Hörsystem hast, was dann noch nach allen Regeln der Kunst sehr gut angepasst ist, nicht irgendwie direkt, das ist meine persönliche Meinung, direkt irgendwie vertrieben worden ist und zwischen Tür und Angel, sondern dass ich auch in der Lage bin, über handwerkliches Können wirklich hier das Beste aus dem Ding rauszuholen. Dann ist es für mich rund und dann kann ich auch die Kategorie hier wieder beenden und nochmal hier drauf tippen.
USP der Woche.
Tja, da war auch wieder der Florian. Ja, ganz genau. So sieht das aus. Wie gesagt, die Workshops, ich finde es cool. Ich habe gerade eben schon gesagt, wir machen ja sowas aus, so ein kleines bisschen in so 2 Stunden. Haben uns da auch schon ausprobiert, ob wir das online machen können. Das war gut. Natürlich ist Präsenz immer besser. Und deswegen, wenn ihr da draußen Interesse habt, meldet euch bei Akustikon. Ich glaube, da in einem 2-Tages-Workshop, da ist mit Sicherheit ganz viel Wissen und Know-how, was ihr dann nachher für euch und euren Standort, euer Fachgeschäft gewinnen könnt.
Absolut, absolut.
Hast du für uns generelle Tipps? Gibt es was aus deiner täglichen Arbeit, wo du sagst, dass vielleicht so ein paar Schlagworte, so ein paar Bullet Points oder wie sagt man, die du mitgeben kannst, jetzt direkt, wenn ich jetzt sage, okay, jetzt kann ich mir direkt noch keinen Workshop buchen oder wie auch immer, aber wovon jetzt direkt in der täglichen Arbeit schon profitiert werden kann?
Ja, auf alle Fälle. Und zwar, ich tue schon mal vorweg, mich ein bisschen bei den Zuhörern entschuldigen, weil jetzt werde ich ein bisschen über uns Hörgeräteakustiker, weil ich zähle ja dazu, ein bisschen reden. Das muss nicht für jeden Zuhörer genauso zutreffen, aber ich tue jetzt einfach mal so ein bisschen ein Allgemeinbild mal an die Wand malen.
Trau dich, du darfst freisprechen.
Wir haben in den vergangenen Jahren einen deutlichen Zulauf bei Neuversorgten bekommen, die jünger sind oder jünger geblieben sind und deutlich geringere Hörverluste mit sich bringen, als das noch zu Zeiten war, wo ich den Beruf gelernt habe. Das heißt, wir haben der Zustrom an Kunden hat sich dahingehend geändert. Früher waren es Schwerhörige und die sind dann noch gezwungen worden. Heute kommen viele unserer Kunden tatsächlich aufgrund von Eigeninitiative zu uns, also nicht, weil sie von Angehörigen oder sonstigen Leuten getrieben werden. Das liegt einfach daran, dass die durch ihren moderneren Lebenswandel länger jung geblieben, mehr unternehmungswillig, noch, ich sage immer, Hans Dampf in allen Gassen, die kriegen halt dann selbst mit leichten Hörverlusten ihre Defizite halt in schwierigen Situationen aufgezeigt. Das heißt, diese Menschen kommen ja zu uns und da stellt sich mir ganz häufig ein ähnliches Bild dar. Die sitzen bei mir im Anpassraum und dann fallen solche Sätze wie, ja, wissen Sie, Herr Paar, wenn sich mit mir jeder so unterhalten wird wie Sie jetzt, dann bräuchte ich ja gar kein Hörgerät.
Auch den Satz kann jede Hörakustikerin, jeder Hörakustiker da draußen beenden.
Absolut. Und wenn ich dann sowas wie eine Bedarfsanalyse oder ein COSI mache, dann stehen auch bei diesen typischen Erstversorgten immer wirklich Top 1, behaupte ich jetzt mal in 99% der Fälle, ich will wieder in schwierigen, geräuschvollen Umgebungen besser verstehen. Ich will besser kommunizieren können.
Ja.
Diese Punkte, diese Kombination aus leichtgradigen Hörverlust, meistens eher hochtönig, in der Verbindung mit dem Wunsch, in einer schwierigen Hörsituation wieder besser verstehen zu wollen, ist die Königsdisziplin der Hörgeräteakustik. Also das ist viel schwieriger für mich im Alltag als Akustiker, sowas zu versorgen und zwar so zu versorgen, dass der Kunde glücklich ist, als wenn jemand kommt, der bei 60, 70 dB breitbandigen Hörverlust hat, weil der wird mit jedem Hörgerät sofort einen riesen Benefit gewinnen. Mhm. Die Menschen mit diesen leichtgradigen Hörverlusten, die kriegen ersten Benefit, wenn ich diese Versorgung adäquat generiere. Und da sind wir in der Vergangenheit oftmals in ganz klassische Fallen getappt. Und diese Fallen haben angefangen, dass wir ja früher gelernt haben, eine Hörgeräteversorgung soll so offen wie möglich sein und nur so geschlossen wie nötig. Mhm. Diesen Satz, den lasse ich heute definitiv nicht mehr so gelten. Der muss genau umgedreht heißen.
Absolut.
Der muss heißen, so geschlossen wie möglich und so offen wie nötig. Und in diesem Zusammenhang hat man natürlich auch viele Jahre lang falsches Wissen beigebracht bekommen. Und wenn ich mich da nicht aktualisiere, gebe ich ja das Wissen in dieser falschen Art und Weise an die nächste Generation weiter. Also es muss eine Veränderung in diesem Wissen stattfinden. Und dieses Wissen beinhaltet für mich die großen Knackpunkte bei diesen Ersteinstiegshörverlusten. Wir haben sie oftmals mit offenem Schirm oder einer relativ offenen Otoplastik erst versorgt, ans Ohr gebracht, weil wir es so gelernt haben. Wir haben gelernt, bis 30 dB Tieftonverlust gehört das Ding auf. Das hat zur Folge, 30 dB im Tieftonbereich ist trotzdem Hörverlust. Das ist zwar kein starker Hörverlust, aber es ist ein Hörverlust. In dem Moment, wo ich da so ein großes Loch oder eine Leckage oder einen offenen Schirm dran bastel, dann muss mir bewusst sein, dass da physikalisch bis, je nach Ohr, 800 bis 1000 Hertz, mein Hörgerät gar keine Energie ans Ohr bringen kann. Also das war wie mit dem offenen Fenster, da fließt dann halt die Hitze ab, da fließt halt der tieffrequente Schall ab. Der bewegt mein Trommelfell erst gar nicht. Und wenn er mein Trommelfell nicht bewegt, dann fehlt dieser tieffrequente Anteil aus dem Hörgerät. Mhm. Dann steigt sprunghaft die Wirkweise des Hörsystems an. Das heißt, ich habe einen Kunden, der hat einen leichtgradigen, schräg verlaufenden Hochtonverlust. Und dem setze ich jetzt ein Hörgerät ans Ohr, was nur noch in den hohen Tönen verstärkt. Das heißt, der kriegt aus dem schrägen Hörempfinden jetzt auf einmal ein total überspitztes, hochtöniges Empfinden, weil die Tiefen gar nicht ans Ohr kommen. Die Hellen kommen wiederum perfekt ans Ohr. Und was sagt mir der Kunde, wenn er nach der Probezeit wieder kommt? Klingt alles so schrill, so scharf, das Hörsystem.
Ist aber blechern. Genau,
ist blechern. Und was bleibt mir dann als Akustiker? Ich kann jetzt überlegen, wie kriege ich die Tiefen lauter? Dann drehe ich, passiert nichts. Zweite Alternative, naja, wenn ich an den Tiefen drehe und die lauter drin, dann nichts passiert, ja, dann bleibt mir wohl nichts anderes übrig, als ihm jetzt diese hellen Töne, die er ja braucht,
logisch,
die reduziere ich jetzt so lange, bis es schön klingt. Dann habe ich dem Kunden einen angenehmen Höreindruck ans Ohr gegeben, aber im schlimmsten Fall habe ich ihm jetzt ein Hörsystem generiert, was in ruhigen Situationen ihm hilft, aber in der Situation, weswegen er zu mir gekommen ist, was sein Grund dafür war, überhaupt sich für ein Hörgerät zu entscheiden. In diesen Situationen ist dann so ein Hörsystem oftmals eine Verschlechterung der Situation. Das heißt, es kann dann sogar vorkommen, dass der Kunde, wenn er gewieft ist, ein bisschen fitter ist, dass der sogar das mir sagt. Der kommt dann wieder und sagt, wissen Sie, Herr Paar, da war ich am Mittwochabend, waren wir mit der Clique unterwegs, da war es laut, da haben wir gefeiert. Und so nach einer halben Stunde, weil ich keinen verstanden habe, habe ich die Hörgeräte rausgenommen. Und wissen Sie was, da habe ich zwar immer noch nicht alles verstanden, aber ich bin besser zurechtgekommen als mit dem Hörsystem. Und das ist mal an uns Akustiker gerichtet eigentlich so, das ist eigentlich ein Armutszeugnis, wenn mir das ein Kunde sagt. Der kommt mir genau wegen dieser Sache in den Laden und genau in der Sache habe ich vergeigt. Das ist Sätzen 6. Wenn man es mal so hart übertreibt, ja.
Es ist provokativ und polarisierend. Meine Stimme hast du.
So, und jetzt kommt dazu. Das ist ja auch was, wo, ich sag mal, wo ihr Hörsystemhersteller ja auch einen riesen Fund mitbringt. Ihr habt mittlerweile in den Hörgeräten adaptive Parameter, die nicht nur komfortverbessernd sind, sondern die tatsächlich auch SNR-verbessernd sind. Also die tatsächlich dafür sorgen, dass Nutz- und Störschall getrennt werden können teilweise und aufbereitet werden. Man kann streamen, man kann telefonieren, man kann Fernseher draufspielen, man kann Musik drüber hören. Und alle diese Funktionalitäten sind doch gerade für diese beginnendes Hörklientel hochinteressant. Wenn ich den dann noch anbieten kann, Mensch, wenn du ein tolles, zeig mir mal, was hast du für ein Telefon? Ah, super, kannst du mit unserer App verbinden, kannst du dein Hörbuch hören von was auch immer. Und gerade die Leute, die ja diese Eigenmotivation auch noch mitgebracht haben, um den Schritt Hörgerät zu machen. Wenn ich denen dann ein modernes Hörsystem, vielleicht sogar ein hochwertiges, hochpreisiges Hörsystem präsentiere und die sind total begeistert von meinen Ausführungen und was ich denen dazu erzähle, was diese Hörsysteme alles können. Und wenn ich denen dann bei den Beginnerhörverlusten offene Orthoplastiken, offene Schirmchen an diese High-End-Produkte dran pack, dann schade ich ja sogar indirekt der Hörgeräteindustrie, weil ich nämlich aus einem guten Gerät ein Mittelklasse- bis schlechteres Gerät mache. Und das finde ich auch ungerechtfertigt. Ja, also weil dann am Ende wir den Misserfolg mit unserem Kunden dann auch noch der Hörgeräteindustrie vorhalten. Und dabei lag es einfach nur an unserer mangelnden Ohranbindung, dass die Hörgeräte ihre Leistung erbringen. Und da muss man auch ein bisschen differenzieren. Wenn man jetzt über Leckagen in der Orthoplastik, ob Bohrung oder wie auch immer, ob skelettiert oder komplett offen gefräst, Streaming kann natürlich nur dann funktionieren, wenn die Energie im Ohr bleibt. Das heißt, wenn ich Musik höre, Fernseh gucke oder sonst was und mein Hörgerät bis 1000 Hertz einen sogenannten Energieabfluss hat, dann kann natürlich beim Streaming auch nur alles, was oberhalb vom 1000 Hertz ist, ans Ohr geliefert werden. Okay. Dann klingt es dünn, dann klingt es schwach, das hat nicht mehr so einen schönen, ausgewogenen Klang. Also die Klangfarbe ist schon nervig. Und wenn die Klangfarbe nicht stimmt, die Ausgewogenheit zwischen tief, mittel und hell, dann ist auch jedes dB zu viel sofort sehr störend, ja, wenn das unausgewogen ist im Klangbild. So, das Zweite ist, das effektivste Element, um in schwierigen Situationen bei modernen Hörgeräten, bei modernen HDO-Geräten einen Vorteil zu bekommen, das ist die Mikrofontechnologie bei diesem modernen Hörsystem. Die macht am oberen Ende der Skala den großen Unterschied. Und gerade die Mikrofontechnologie ist extremst abhängig von einer geschlossenen Versorgung. Also da spielen dann sogar schon kleinere Bohrungsgrößen eine Riesenrolle. Also es kann sein, wenn Sie da eine normale Orthoplastik mit einer 1,4er Bohrung haben, dass das Richtmikrofon nahezu komplett seine Funktionalität verliert. Und zwar am Ohr. Das Hörgerät selbst hat diese Funktionalität, aber die kommt halt einfach nicht mehr am Ohr an. Und ich sage jetzt mal, der Preisunterschied in der Oberklasse der Hörsysteme ist oftmals abhängig von der Mikrofontechnologie, die damit an Bord ist. Das heißt, da mache ich mit einer Bohrung aus dem High-End-Gerät Mittelklasse, ohne es vielleicht zu wissen. Störgeräuschunterdrückungssysteme, sehr beliebt, sind ja Komfort-Feature.
Ja,
okay. Wirken natürlich nur in dem Bereich, wo das Hörgerät überträgt. Also das Hörgerät macht eine Störgeräuschunterdrückung auch im tieffrequenten Bereich, nur die Wirkung höre ich ja nicht, weil die kommt ja nicht an mein Ohr dran. Und zusätzlich kommt noch dazu, dass der Störlärm meistens tieffrequenter Natur ist, zumindest dann, wenn es sich um Sprachstörer, Verkehrsstörer oder Maschinenlärm handelt. Das heißt, in dem Bereich, wo am meisten passiert, habe ich durch die Leckage wenig Spielraum. Das heißt, die Wirktiefe wird deutlich verringert. Ja. Und der blöde Störlärm, der ja durch eine geschlossene Orthoplastik sogar, ich sag mal, wie ein Gehörschutz abgehalten werden könnte, fließt dann sogar noch durch die offene Bohrung umgekehrt rein. Also so hart es ist, in dem Moment, wo ich große Löcher in das Hörgerät mache, gibt es für mich fast keinen Grund, High-End zu versorgen. Es sei denn, das High-End-Gerät hat irgendwas mit an Bord, was nicht auf die Akustik zielt, sondern ich sage jetzt mal, es ist schnuckelig, Farbspektrum ist toll, hat eine tolle Applikation mit dem Handy oder sowas, die es ja in einer anderen Kategorie nicht gibt. Aber wenn es um die reine audiologischen Dinge geht, dann mache ich eigentlich aus dem High-End-Gerät Mittelklasse. Und das ist gerade bei dieser selbstmotivierten startenden Klientel, finde ich total fahrlässig, wenn man es da im Prinzip am Anfang vergeigt. Weil dann habe ich einen Grundstein gelegt für Hörgeräte sind schlecht, habe ich mir ja eh gedacht. Und es bestätigt sich ja, was ich gehört habe da
absolut
davon.
Und ja, das kann halt auch jeder. Und gerade die Leute, die vielleicht auch auf andere Sachen anspringen und sich deswegen vielleicht auch das erste Mal für Hörsysteme interessieren, die schauen nicht nur bei den Fachgeschäften vor Ort, sondern schauen vielleicht auch im Internet. Und wenn da noch ein preislicher Vorteil da ist und ich aber in der akustischen Anbindung keinerlei Unterschiede habe, dann bin ich an der Stelle auch Verbraucher. Dann würde ich mich wahrscheinlich auch für ein Produkt aus dem Internet entscheiden, einfach aus Preisbewusstsein.
Absolut.
Also wir haben die Möglichkeiten vor Ort, lasst sie uns nutzen.
Ja, wie oft höre ich in der Praxis, ich mache ja diese Workshops schon seit ein paar Jahren. Und aus der Praxis, ich gebe dann immer ein Beispiel. Wir haben das ja sehr begrüßt, als die Schirme kamen. Und zwar nicht aus dem Grund, weil wir Otoplastiken blöd finden, sondern wir haben sie ja deswegen begrüßt, weil es schnell geht, weil ich ohne Abformung, ohne zeitlichen Wartezeiten auf maßgefertigte Otoplastiken sehr schnell gezielt Hörgeräte ans Ohr bringen konnte und halt auch es einfacher hatte, auch Technologien zu vergleichen, Hersteller zu vergleichen. Also es hat extrem viele Vorteile gehabt, es sah auch noch optisch klein aus, also wenn es auf dem Tisch liegt, sieht es auch noch schnuckelig aus und es hat auch vom Tragekomfort im Ohr sehr positiv gewirkt.
Ja.
Und dann haben wir in diesen Zeiten vielleicht sogar manchmal es gut gemacht, weil wir einen geschlossenen Dom da dran gemacht haben und haben aber trotzdem schon eine Abformung genommen, damit bis zum nächsten Termin der Gumminippel ab kann und da eine maßgefertigte Otoplastik dran gebaut werden kann. Und dann ist der Kunde im Prinzip, wenn wir es aus Versehen richtig gemacht haben, mit einem geschlossenen Dom, okklusionsfrei, perfekt klanglich und adaptive Parameter betreffend versorgt, eine Woche durch die Gegend laufen oder zwei Wochen. Dann kam er wieder und dann haben wir gesagt, so, jetzt kriegst du deine handwerklich, meisterlich, maßgefertigte Otoplastik da dran gebaut. Dann haben wir die eingesetzt und schon ging die Misere los. Dann kam, jetzt klingt meine Stimme ja so blöd. Ja, das wissen wir ja als Akustiker. Also wenn die Stimme blöd klingt, gibt es nur eins, müssen wir Löcher in die Otoplastik machen. Also haben wir dann in diese maßgefertigte Otoplastik Löcher reingemacht. Dann war die eigene Stimme in Ordnung. Dann hat er aber gesagt, jetzt klingt es aber ein bisschen schrill und scharf und plätschern. Dann haben wir wieder die Ruhen weggedreht. Und dann haben wir im Prinzip aus einer vorher guten Versorgung, aus Versehen guten Versorgung, eine schlechte gemacht. Und haben uns dann im Kreis gedreht. Und dass man dann natürlich relativ schnell auf den Trichter kommt, dann mache ich es doch zukünftig nur noch mit dem Schirm. Das ist ja naheliegend.
Das ist ganz logisch, ja.
Ja. So, und da haben wir uns halt ein bisschen selbst im Weg gestanden als Hörgeräteakustiker. Und zwar aus Mangel an Wissen und Erfahrung. Und gerade das Wissen in der Otoplastik, das war mal in der Vergangenheit größer, als man darauf angewiesen war und musste es machen. Und das ist in den letzten 20 Jahren etwas verkümmert. Allerdings nicht bei allen. Und mittlerweile, Gott sei Dank, schießt es ja auch aus allen Ecken der Branche auch wieder in die richtige Richtung, nämlich hin zu geschlossenerer Versorgung, hin zu perfekter Anbindung. Und Gott sei Dank ist das ein Thema, was mittlerweile wieder viele auf dem Schirm haben. Also ich bin da sehr froh drüber, dass das passiert. Es hätten wir uns allerdings sparen können.
Wenn man das nie so ganz aus den Augen verloren hätte, da gebe ich dir recht. Also wenn wir das nochmal so zusammenfassen, ich sag mal, ich habe mir hier so 2, 3, 4 Punkte gemacht, weil ich ganz gerne am Schluss noch sowas mitgebe, zusammengefasst, was man so vielleicht ein bisschen beachten kann. Also nicht nur der Bohrungsdurchmesser, sondern, das haben wir eigentlich alle mal in Lübeck gelernt, auch die Bohrungslänge spielt eine Rolle, wenn ich beim nächsten Auftrag nicht vorne in die Folie ein Loch mache, sondern die Bohrung randständig anbringe als Kanal, dann kann ich auch hier was bewirken. Das wäre so der erste Punkt, der mir oder bei mir hängen geblieben ist. Natürlich so geschlossen wie möglich, so offen wie nötig, allein wegen der Wirkungsweise. Direktionalität vor allem, sagtest du, ist eigentlich das Tool schlechthin, um den SNR zu verbessern gegenüber den adaptiven Parametern, die natürlich auch in puncto Hörkomfort nur gewinnen können, wenn hier das ganze Akustische passt. Und auch hier, du hast mir so ein bisschen aus der Seele gesprochen, als du diesen Fall beschrieben hast mit der Tiefton bricht weg, also ist natürlich alles hell und blechern. Na, dann nehme ich halt den Hochtonbereich zurück und nachher sitzt der Kunde vor mir und sagt, eigentlich verstehe ich mit dem Gerät nicht besser. Also Leute, verliert den Tieftonbereich nicht aus den Augen. wenn das zu blechern ist, dann heißt es nicht immer, dass ich zu viel Hochtonverstärkung habe, sondern mitunter passt auch das Verhältnis des Tieftonbereichs einfach nicht und dann sollte ich auch da nochmal besonderes Augenmerk drauf richten. Kannst du damit leben mit dieser Zusammenfassung?
Jawohl, sehr gut. Darf ich noch was ergänzen?
Du darfst gerne was ergänzen.
Ja, wir hatten ja mal vorhin ganz kurz angeschnitten, kleine Bohrungen oder so klein wie möglich. Da hatte ich ja auch kurz angeschnitten, kleine Bohrungen machen wir ja aus gewissen Gründen. Das sollte mir A, bewusst sein. Also wenn ich mich dazu entscheide, eine Bohrung in eine Orthoplastik reinzumachen, dann sollte ich drüber nachdenken, brauche ich die wirklich? Und wenn ich sie dann reinmache, die kleine Bohrung, dann sollte ich in den Folgewochen und Monaten darauf achten, ob der Kunde in der Lage ist, diese auch zu pflegen. Das heißt, entweder muss ich mir die Zeit nehmen und ihm Pflegeartikel und Zubehör mit an die Hand geben, mit dem er das hinbekommt. Wenn er das nach wiederholten Einweisungen, Trainings nicht hinkriegt und jedes Mal, wenn er kommt, ist die Zubo mit Schmotter voll. Dann kann ich nur einen Tipp an die Belegschaft und an die Akustiker geben. Dann macht sie sauber und macht sie zu, die Bohrung. Macht vorne Lack rein, macht einen Klecks Photoplast rein. Weil wenn das Ding eh immer zu ist mit Schmotter, dann hat es für den Kunden scheinbar keine Wirkung. Weil wenn es zu ist, ob durch Material oder durch Schmotter, zu ist zu. Und wenn er sich darüber nicht beklagt, dann scheint er die nicht zu benötigen, diese Bohrung.
Ja, sehr cool, ja klar.
Und dann macht sie lieber zu, weil dann habt ihr nämlich zwei Vorteile. Erstmal sieht es deutlich ästhetischer aus, wenn man ein Ohrstück aus dem Ohr holt und da nicht die braune Schlange drin wohnt. Und wenn diese braune Schlange auch lang genug da drin wohnt, dann fängt die auch zu leben an. So. Und das ist schon aus hygienischer Sicht eigentlich totaler Kokolores. Also wenn eine Bohrung permanent zu ist, entweder Kunden so lang trainieren, bis er es kann. Und wenn sie scheitern, dann macht sie zu. Dann macht ihr sie zu.
Ja, finde ich ein sehr, sehr guter Punkt. Macht euch das bewusst da draußen. Es muss nicht immer größer gemacht werden, damit man besser zum Reinigen reinkommt, sondern wenn sie eh immer zu ist, ja, dann kann sie auch eigentlich zu bleiben.
Also, so sieht's aus.
Finde ich einen coolen Punkt. Sehr cool. Klasse. Vielen, vielen Dank, dass du da warst. Ich hoffe, ihr habt da draußen was mitnehmen können, habt ein paar Impulse bekommen. Und wenn das der Fall ist, ich pack's in die Shownotes. Aber trotzdem, schaut doch mal auf der Homepage von Akustikon vorbei, wenn da keine Workshops ausgeschrieben sind. Schreibt eine Mail in, ihr habt bestimmt ein Kontaktformular oder sonstiges, wo man sich melden kann. Oder deine E-Mail-Adresse oder was auch immer, wenn man Interesse hat an einem Workshop. Das ist wertvoll, weil das könnt ihr im Fachgeschäft zu Hause machen. Das wird durch einen Direktverkauf sonst wo nicht in der Lage sein, bewerkstelligt zu werden. Da seid ihr die Spezialisten vor Ort, könnt euch absetzen, könnt wirklich eine handwerklich gute Arbeit machen und das sichert auch den Berufsstand. Tja, also Matthias, vielen Dank, dass du da warst. War mir eine große Freude. Wir sehen uns bestimmt irgendwann mal wieder auf diversen Veranstaltungen und bis dahin alles Gute.
Ja, vielen Dank. Hat mir sehr viel Spaß gemacht. Bis demnächst.
Ja, bis demnächst. Und vielleicht auch gerne wieder hier im Podcast. Vielleicht, wenn da noch mein Inhalt ist, dann ja, ich lade dich gerne noch mal ein.
Sehr gern.
Prima.
Ja, dann. Tschüss.
Nächste Woche geht's hier weiter mit meinem Gast Daniel Marquardt. Der ist Principal Signal Processing Research Engineer. Wow. Und steckt als Teil eines Teams hinter vielen Algorithmen, die in den vergangenen Jahren die Signalverarbeitung von Starkey bestimmt haben. Mit ihm schauen wir uns nochmal die Begriffe AI, Machine Learning, Deep Learning etc. an und geben aus technischer Sicht einen Ausblick auf die kommenden Jahre. Hört euch das definitiv an. Ich war nach dem Vorgespräch schon mega hyped. Feedback und Themenvorschläge kennt ihr schon. Gehen wie immer an training@starkey.de mit dem Betreff Podcast. Und was ihr natürlich auch unbedingt machen solltet, ihr solltet auf Instagram dranbleiben. Schaut euch da die Infos an, schaut euch die Videos auf YouTube an. Starkey Pro, da gibt es auch Trainingsinhalte von uns zu Hörsystemen und Technik. Ihr findet alle weiteren wichtigen Informationen auch dort. Klickt hier auf Abonnieren und dann hört ihr ganz automatisch nächste Woche wieder rein. Immer mittwochs, überall, wo es Podcasts gibt. Macht's gut. Bye, bye.